Deutschlandfunk Interview.
Was sollte und muss passieren, wenn die Menschen aus dem Urlaub zurückkehren? Die Gesundheitsminister haben heute darüber debattiert, allerdings nur eine Entscheidung getroffen, die noch nicht vollzogen wird. Lennart Sebald.
Einig waren sich die Ministerinnen und Minister in einer Sache. Die Corona-Tests für Rückkehrer sollen insgesamt ausgeweitet werden. Wie genau, ist aber noch unklar. Berlins Gesundheitssenatorin Kaleitsche teilte nach dem Treffen mit, dass sie sich am Freitag mit ihren Kolleginnen und Kollegen in einer weiteren Konferenz endgültig einigen will. In der Diskussion geht es unter anderem um die Frage, ob Rückkehrer aus Risikogebieten verpflichtend an deutschen Flughäfen getestet werden sollen. Ärztevertreter hatten im Vorfeld ein solches Vorgehen gefordert, um bei Infizierten eine weitere Ausbreitung so schnell wie möglich bekämpfen zu können. Bis jetzt müssen Menschen, die aus Risikogebieten zurückkommen, 2 Wochen in Quarantäne. Ob das aber immer so eingehalten wird, ist fraglich. Der bayerische Ministerpräsident Söder hatte schon vor der Konferenz kostenlose und freiwillige Tests für alle Reiserückkehrer an Flughäfen angekündigt. Auch in Nordrhein-Westfalen hatte Gesundheitsminister Laumann über Corona-Testzentren an den Flughäfen nachgedacht.
Das war Lennart Sebald mit dem Bericht. Das Ganze wollen wir jetzt bewerten und wägen. Dazu begrüße ich am Telefon Karl Lauterbach für die SPD und als Arzt besonderer Kenner der Szene. Schönen guten Abend, Herr Lauterbach.
Hallo, guten Abend.
Herr Lauterbach, zunächst einmal die erste Frage. Wenn die Gesundheitsminister sich heute, also mitten in den Ferien, mit der Frage beschäftigen, was mit jenen passiert, die zurückkommen, was fällt Ihnen ein, wenn ich Sie das frage?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage und dass man sich vielleicht sogar noch früher damit hätte beschäftigen können. Aber auf jeden Fall trifft man sich wahrscheinlich nicht zu früh für diese wichtige Frage.
So, jetzt hat man gesagt, heute Tests im Prinzip ja, Entscheidung doch nicht, möglicherweise am Freitag. Wann und wo helfen denn da Tests? Erstmal, Sie würden sie für notwendig erachten?
Ja, ich würde Tests also für Reiserückkehrer für dringend notwendig halten. Ich glaube, wir sind sonst im Blindflug unterwegs. Von dem, was wir bisher gesehen haben im Ausland, wissen wir, dass also viele, gerade jüngere Reisende, die Sicherheitsabstände nicht immer einhalten konnten, auch nicht immer Masken getragen haben. Und es gibt hier sehr viele Bilder, die, ich sage mal, besorgniserregend sind. Man kann sich auch auf der Rückreise dann infizieren. Somit, wir gingen schon ein nicht unerhebliches Risiko ein, wenn wir ungetestet die Urlauber also wieder ins Land ließen. Ich glaube, das also können wir uns derzeit nicht leisten. Denn also wenn uns tatsächlich, wie ähnlich in Ischl, einige also Superspreader ins Land kämen und wir hätten dann wieder Herde, dann wird das die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Welle im Herbst doch deutlich erhöhen.
Nun ist aber doch die Grundfrage, es heißt ja nun ja, in Europa brauchen wir das nicht, sondern nur in Ländern, wo Risiken sind. Aber gerade was Sie schildern, wenn die Bilder von Mallorca oder anderswo werten und wägen, dann ist die Unterscheidung dann überhaupt sinnvoll?
Aus meiner Sicht ist die Unterscheidung nicht sinnvoll. Ich würde wirklich jeden Fernurlauber prüfen. Urlaub in Deutschland können wir ja vor Ort kontrollieren. Dafür haben wir ja unsere eigenen Möglichkeiten. Aber das Urlaubsgeschehen im Ausland zu kontrollieren, das entzieht sich halt unseren Möglichkeiten. Und daher wäre ich vorsichtig, hier zu trennen zwischen einem Risikogebiet und einem Nicht-Risikogebiet. Also wir haben Bilder aus Spanien gesehen, aber auch aus Österreich und aus den Niederlanden beispielsweise, die allesamt also ja eher bestürzend gewesen sind. Und von daher würde ich nicht in Risikoländer und Nicht-Risikoländer unterteilen, sondern alle testen, die zurückkommen.
Und dann reicht es ja auch übrigens nicht, das am Flughafen zu machen. Das sind ja dann auch wieder nur bestimmte Leute, die mit dem Auto fahren, muss man dann ja auch kriegen, oder? Das heißt, Sie würden jeden testen?
Ich würde es jedem empfehlen, auch der mit dem Wagen zurückgekommen ist, aber ich würde an den Flughäfen einfach der Logistik wegen eine Soforttestung anbieten, denn diejenigen, die sich dann am Flughafen testen lassen, die haben den Test schon hinter sich. Und das hätte auch übrigens den Vorteil, wenn ich also dann am Flughafengebäude Menschen finde, die ich positiv teste, dann weiß ich, die sind in einem Flugzeug unterwegs gewesen, wo sie möglicherweise andere infiziert haben können. Dann ist man einfach sehr viel schneller mit der Nachvollziehung der Fälle. Das ist einfach so viel besser und schneller, als wenn ich nachträglich versuche, die Personen durch die Gesundheitsämter noch am Wohnort wieder zu identifizieren.
Jetzt kommen wir schon mal auf den Begriff zweite Welle. Sie haben ihn gerade angesprochen. Wie kann man die verhindern? Oder ist es nicht angesichts der Tatsache, dass all das, was wir beide gerade besprechen, das ist weder umgesetzt und selbst wenn es Freitag möglicherweise beschlossen wird, ist es ja nicht Samstag früh da. Also laufen wir da sehenden Auges wieder in ein Risiko? Zumal die Zahlen übrigens jetzt schon wieder leicht steigen.
Also wir laufen auf jeden Fall in ein Risiko. Man kann nicht häufig genug betonen, dass es noch nie eine weltweite Pandemie gegeben hat, die ohne zweite Wellen ausgekommen wäre. Also es wäre wirklich das allererste Mal, dass es keine zweite Welle gibt. Somit die zweite Welle ist die Regel und nicht die Ausnahme. Und wir sehen es ja jetzt auch in vielen Ländern, die einfach sich eine gute Arbeit gemacht hatten am Anfang, wie beispielsweise in Japan, also sind die Zahlen wieder gestiegen, aber sehr stark auch in Australien, in Singapur, die eine vorzügliche Arbeit an sich gemacht hatten, sind überall zweite Wellen jetzt zu sehen. Somit, ich glaube, dass wir realistisch sein müssen, eine zweite Welle könnte gut kommen. Das Gegenteil wäre die Überraschung, nicht die Neuigkeit. Und um die möglichst klein zu halten, um den Erfolg bei der Bekämpfung der ersten Welle noch einmal reproduzieren zu können, würde ich Vorkehrungen treffen.
Jetzt kann es ja vielleicht sein, dass mancher denkt, wir hören so viel über den Impfstoff, die Entwicklung ist da relativ weit. Führt das möglicherweise auch zu dieser Sorglosigkeit? Zunächst mal diesen psychologischen Aspekt und dann sprechen wir gleich über den Impfstoff.
Ja, unbedingt. Also das ist tatsächlich ein Risiko. Die Impfstoffnachrichten sind ja jetzt erstmal positiv gewesen. Es gibt 4 Impfstoffe, die relativ weit sind. 2 RNA-Impfstoffe und 2 also mit einem Adenovirus. Und die sind quasi alle vor der Phase-3-Testung, also wo ich dann Menschen also untersuche, ob sie sich infizieren oder nicht. Jetzt kommt aber die schlechte Nachricht. Das ist die Phase 3, wo die allermeisten Impfstoffe scheitern. Das heißt, wir wissen derzeit zwar, es gibt eine Immunantwort, aber ob ich damit tatsächlich Infektionen vermeiden kann, das weiß kein Mensch. Und daher also ist etwas besorgniserregend, dass also die guten Nachrichten, Zwischennachrichten von den Impfstoffen hier den Leichtsinn vielleicht befördern können. Es ist nach wie vor durchaus möglich, dass wir wie also bei anderen Coronaviren also keinen Impfstoff hinbekommen. Wir haben es ja auch bei den anderen nicht geschafft.
Was heißt das zum Beispiel für Schule und Schulöffnung? Wir sind jetzt zumindest in Nordrhein-Westfalen ungefähr in der Mitte der Ferien. So, was heißt das eigentlich? Wie kann und soll man da weitermachen? Das ist ja dann der nächste Punkt. Nach den Ferien kommen die Kinder wieder an Orte, wo sie zusammen sind mit anderen.
Ja, es hat sich zunächst einmal klar bestätigt in den internationalen Studien, dass also Kinder auch ansteckend sind und sich anstecken können. Sie können sich untereinander anstecken, sie können auch Lehrer und Erwachsene, also ihre Eltern, anstecken. Das gilt insbesondere für Kinder, die älter als 10 Jahre sind. Für kleinere Kinder ist das etwas anders zu diskutieren. Aber bei den Kindern, ich sag mal 10 und aufwärts, also ist die Ansteckung da. Und bei den Teenagern ist sie wahrscheinlich nicht viel weniger also ausgeprägt als bei Erwachsenen. Das bedeutet, also wenn wir jetzt tatsächlich viele Fälle in der Bevölkerung haben, dann hätten wir natürlich auch wieder Kinder, die sich infiziert hätten, zum Beispiel bei ihren Eltern, die wir uns dann in die Schulklasse tragen. Daher müssen wir aus meiner Sicht auf jeden Fall eine Vorbereitung treffen. Wie können wir den Unterricht stattfinden lassen, wenn das passiert, dass beispielsweise in vielen Klassen sich jemand also infiziert? Also wie geht man damit um, wen isoliert man und so weiter? Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es riskant ist, sich darauf zu verlassen, dass der Schulunterricht so stattfinden kann, wie er letztes Jahr stattgefunden hat. Also niemand will hier, dass gar kein Unterricht stattfindet, das kann keine Rede sein. Aber dass man also so etwas macht wie in Dänemark beispielsweise, dass mit größeren Abständen gearbeitet wird. In den Berufsschulen halte ich es zum Beispiel auch, also bei den Berufskollegs finde ich es zum Beispiel auch diskutabel, dass man mit Maske am Unterricht teilnimmt oder zumindest mit Masken zum Unterricht kommt. Größere Abstände, und man muss auch überlegen, ob wir ein Testkonzept machen, dass wir Lehrer regelmäßig testen zum Beispiel.
Das wäre jetzt gerade meine Frage, Herr Lauterbach. Ist es nicht so, dass wir eigentlich viel mehr testen müssten? Und wie hoch sind die Kapazitäten im Moment? Denn alles, was Sie mir gerade erzählen oder uns erzählen, deutet ja darauf hin, wir müssen viel mehr testen.
Das stimmt. Wir reizen die Kapazitäten, die wir haben, zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht aus. Und wir haben noch immer kein richtiges Testkonzept. Was also sich in den Studien gezeigt hat, ist, wenn man ein gutes Testkonzept hat, insbesondere die Risikogruppen, also Lehrer, Erzieher, Pflegekräfte, Altenpflegerinnen, wenn man die 2-mal pro Woche testet und vor allen Dingen das Ergebnis der Tests dann sehr schnell mitteilt, dann kann man damit eine Menge erreichen. Damit kann man also sehr viele, wenn man das noch kombiniert mit so etwas wie dem japanischen System, dass man um Clusterausbrüche, also sagen wir Häufungsausbrüche herum, also sehr intensiv testet, das sozusagen nach hinten aufarbeitet, die sogenannte japanische Strategie, schafft man eine Menge. Wir hätten die Tests und wir können die Testkapazität sogar noch wesentlich erweitern, indem wir die Tests poolen. Das ist so ein System, wo ich also sozusagen mehrere sagen wir mal, Tests in eine PCR-Auswertung bringe und wenn ich dann da positive Fälle finde, dann werden die einzeln geprüft. Damit kann ich sozusagen wie in einem Hebel mit also weniger Testmaterial viel mehr und viel schneller testen. Auch diese Möglichkeiten bestehen, werden aber noch nicht genutzt.
Dankeschön. Das war Karl Lauterbach, der Sozialdemokrat und Mediziner. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.